Natürlich kann man sich vorstellen, als Kant am Hofe von König Artus zu sitzen und dessen Ungerechtigkeiten zu missbilligen. Aber welche tatsächliche Erkenntnis birgt das für unser ethisches Denken?
Bernard Williams zitiert in Thomas Nagel: Moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens.
Hi.
Wir machen ein weiteres Special. Wir haben hier unseren kleinen Lesekreis wieder zusammengefunden. Bisschen länger war der Intervall jetzt dazwischen, weil wir gar nicht gut zusammenkommen konnten, weil, glaube ich, bei uns beiden irgendwie mega viel los war. Jetzt haben wir wieder einen Termin gefunden, um ein weiteres Mal über Tom Nagel zu sprechen. Wir haben ja schon mal über seine Einführung in die Philosophie gesprochen. Und diesen Fledermaus-Text müssen wir eigentlich auch irgendwann nochmal machen. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Dafür ist Nagel doch auch so bekannt und noch für vieles andere. Ja. Wie geht's dir so? Wie ist die Stimmung in London?
Die Stimmung in London ist ganz gut. Ich habe kürzlich endlich einen Text abgeschlossen, an dem ich längere Zeit saß. Und das ist auch der mehr oder weniger erste Text, den ich fertiggestellt habe seit Fertigstellung meiner Diss. Und das war jetzt irgendwie gut, weil es war ein ganz neues Thema und es war wichtig, mal wieder ein bisschen die Füße auf die Erde zu bekommen. Ich habe viele Sachen angefangen zu schreiben, ich habe einige kleinere Vorträge geschrieben und gehalten, aber das ist jetzt ein Text, der wirklich für die Veröffentlichung vorgesehen ist. Und das ist irgendwie schön. Zugleich hat der Summer Term begonnen und es ist in London viel los. Die Aristotelian Society tagt hier im Zwei-Wochen-Takt und hat ständig irgendwelche tollen Leute eingeladen, die zu allen möglichen Themen von formaler Semantik über kantianische Ethik bis hin zu kritische Theorie und weit darüber hinaus und antike Philosophie Vorträge halten. Also das ist sehr cool und erinnert mich so ein bisschen an die goldenen Zeiten in den Mid-2010ern, als ich in Bonn war und auch wirklich jede Woche irgendwelche neuen Leute eingeladen waren und vorgetragen haben. Ich weiß, das mag in Bonn immer noch so sein. Ich glaube, die Pandemie hat ein bisschen ein Loch da reingeschlagen. Auf jeden Fall fühle ich mich gerade zum ersten Mal seit Jahren wieder so, als ob ich wirklich auch in meiner philosophischen Existenz eine total metropolenhafte, einen total metropolenhaften Lebenswandel irgendwie habe.
Mhm. Jetzt nicht so nur dieser Fokus lange auf dieses eine Thema, so im stillen Kämmerlein, sondern auf einmal wieder so konfrontiert werden mit vielen verschiedenen Sachen.
Ja, genau. Und also wie gesagt, es war nicht zuletzt auch die Zeit, die ich jetzt zwischendurch in Leipzig verbracht hatte für meine Diss, die war natürlich sind da auch tausend tolle Sachen passiert, aber nicht zuletzt ist halt die komplette Pandemie in diese Zeit gefallen. Und auch ein Ort wie Leipzig, der ebenfalls philosophisch toll und super angebunden ist, kann dagegen auch nicht viel machen, wenn einfach 2-3 Jahre lang notgedrungenerweise eigentlich gar nicht viel passieren kann. Und jetzt gerade fühlt sich so an, als ob ich wieder mit einem riesigen Körper in das volle Maß an philosophischen Diskurs aus allen Traditionen und Hintergründen irgendwie gesprungen bin.
Ja, es ist witzig, wenn man manchmal so manchmal merkt, ah ja, die Pandemie ist ja vorbei, jetzt ist ja das und das wieder möglich und eigentlich geht es auch schon länger wieder, aber es kommt so in Wellen irgendwie. Ja, ich war auch lange in einem Loch, weil ich habe ein 8,5-stündiges, nein, nicht ganz 8,5, 8 Stunden, 12 Minuten Video über die gesamte God of War-Reihe auf YouTube veröffentlicht, auf meinem YouTube-Kanal, der heißt Game Kritik. Und geht es auch ein bisschen um Philosophie, es geht vor allem um griechische und nordische Mythologie, weil das so eine Videospielserie ist, die quasi halt in der griechischen Antike anfängt, in der Kratos, so ein gefallener Gott, alle Götter umbringt und dann geht er in die nordische Mythologie, hat ein Kind und ist dann geläutert. Und es gibt so unterschiedliche Konstruktionen von Männlichkeit, von irgendwie Obrigkeit und so in diesen beiden Spielen oder in diesen Spielereien. 10 Spiele waren es und genau dazu hatte ich mich so zurückgezogen, auch mehrere Monate, und das dann gedroppt. Es ist nicht ganz so erfolgreich geworden, wie ich dachte. Es hat jetzt so 4000 Klicks, es hat aber schon Geld eingebracht. Ich verdiene jetzt tatsächlich mit YouTube auch Geld über Werbung, also ist auch ganz neu. Und ja, das ist irgendwie auch für mich ganz erfrischend, dass dieser Kanal wieder läuft, bei dem viele immer so gesagt haben, bist du weg, machst du gar nichts mehr? Und ich saß halt im Hintergrund, hab halt die ganze Zeit gearbeitet daran. genau, und jetzt ist es so alles so ein bisschen, kommt das alles wieder regelmäßiger und es sind immer so, ja, die Wechsel, also bei Katz über Filme reden und dann die Sachen mitnehmen in Geister, in das Philosophische und dann bei Game-Kritik das wieder in den Games erkennen und so, ist das ein großer Reigen. Und ja, wir haben einen krassen Text hier jetzt vor uns, finde ich. Einer, der bei mir wirklich geholfen hat, ihn nochmal zu lesen. Weil beim ersten Mal dachte ich so, ah, so ganz verstehe ich gar nicht irgendwie, worauf Nagel raus will. Aber jetzt habe ich das, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Das sind zwei verschiedene Essays. Der heißt auf Englisch, dieses Buch heißt auf Englisch Moral Feelings, Moral Reality and Moral Progress. Auf Deutsch moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt. Ist bei Suhrkamp jetzt vor kurzem rausgekommen, sind so 100 Seiten. Und ja, Nagel ist ja ein super einflussreicher Philosoph. Der ist das Kind jüdischer Immigranten, also ist jetzt ja in den USA, hat da ganz viele unterschiedliche Dinge schon gemacht, zu unterschiedlichen Philosophiebereichen auch geforscht. Wir haben über seine Einführung mal gesprochen, dieser Text What is it like to be a bat, wo es auch um Bewusstsein und so geht, der ist ja auch ganz berühmt. Und was ich noch ganz interessant fand, ist, dass in der deutschen Wikipedia steht, und das hat mir dann doch nochmal auch ein bisschen was eröffnet zu diesem Text hier, ist, Wolfgang Kersting spricht zur Charakterisierung von Nagels Position von einem spannungsvollen Dualismus, der unhintergehbar sei und in dem sich die menschlich vernünftige Existenz vollziehe. Diese sei zur Selbsttranszendierung fähig und aufgefordert, könne aber die subjektive Perspektive nie ablegen. Denn Nagel ist so ein bisschen zwischen quasi Konsequentialismus, ethisch und Deontologie. Und das sehen wir auch die ganze Zeit eigentlich in diesen Texten hier. Willst du noch irgendwas sagen zu Nagel?
Ich glaube, ich habe bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, schon vieles gesagt. Ich könnte mich immer in so Lobhudeleien ergehen. Ich finde ihn in seiner diagnostischen Herangehensweise halt besonders toll. Ich mag sehr, dass er immer ein gründliches Verständnis des eigentlichen Problems und der eigentlichen Problemstruktur sehr stark in den Vordergrund stellt, statt voreilig zu einer Lösung überzugehen. Es gibt in dem Vorwort oder der Einleitung zu einem seiner Bücher, ich glaube zu Mortal Questions, gibt es so eine Stelle, wo er ungefähr sagt, ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis, certain forms of perplexity, for example about life and death, the structure of reality, what we ought to do and what we can know, seem to me to embody more insight than any of the supposed solutions. Also dieser Gedanke von eine Perplexität, eine Verblüfftheit irgendwie haben, ist häufig schon einsichtsreicher und führt einen weiter. Und diese Verblüfftheit vielleicht mal ein bisschen auszubuchstabieren, als direkt eine Theorie zu formulieren, das ist ein irgendwie metaphilosophisches Ethos, das ich toll finde bei Nagel. Und das auch jetzt in seinen späten Sachen, diese Texte sind jetzt geschrieben oder zumindest veröffentlicht, ja wirklich in Zeiten, wo er schon weit über 80 ist, wo er, glaube ich, kurz davor ist, in seine 90er zu gehen. Das finde ich immer noch irgendwie sehr, sehr vorbildlich.
Ich mag nicht so gerne, wie Nagel schreibt, ist mir aufgefallen. Ich hatte vorher immer so gelesen, ah, das ist so toll und das ist so einfach geschrieben und das ist so super verständlich. Und ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das kann aber auch an sich so eine moderne, philosophische, manchmal auch analytisch-philosophische Art sein zu schreiben, die mir nicht so gut reingeht. Also ich habe das angefangen auf Deutsch zu lesen und das ist wirklich ein kompletter Substantivierungsreigen da gewesen. Und dann dachte ich, ach so, das sind die deutschen Übersetzer. Die können das nicht so gut. Also die müssen halt alles, was im Englischen schön und klar geschrieben ist, da machen die in Deutsch solche Substantivierungsorgien draus, so ungefähr. Alles klar, ich lese es auf Deutsch, ich habe es gecheckt, so, ich lese es auf Englisch, ich habe es gecheckt, so, das wird einfach sein. Aber es ist auf Englisch, finde ich, so ein bisschen ähnlich. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein random Satz einfach, den ich rausgesucht habe auf dem Buch, das ist: This is a conception of popular sovereignty whose institutional embodiment is accountability of the holders of state power to the consent of citizens through democratic elections. Das sind nur Substantive, die aneinandergereiht sind, da ist kein, also ist das Verb, ja, das hier drin ist. Das würde man im Journalismus Leuten natürlich sofort komplett um die Ohren hauen. Ich bin ja journalistisch ausgebildet, deswegen geht mir sowas natürlich immer ein bisschen gegen den Strich, auch wenn ich weiß, ich kann nicht mit so einem journalistischen Internetsprech an philosophische Texte rangehen. Aber ich finde manchmal bei Nagel, das ist mir jetzt aufgefallen in diesen Texten, er macht das irgendwie locker und er bemüht sich um so eine Klarheit. Manchmal gehen aber auch so zwischen den Sätzen Sachen verschütt, bei denen ich so denke, Moment mal, hast du das jetzt erklärt? Hast du wirklich deine Kritik an diesem Begriff jetzt irgendwo aufgeschrieben oder muss ich das jetzt fressen? Und das hatte ich ein bisschen so bei Nagel manchmal, dass er manchmal so über Sachen so hinweggeht, wo ich denke, ah ja, das sagst du jetzt so, aber so richtig verstehe ich nicht ganz, wie meinst du das eigentlich? Und das liegt sicherlich am essayistischen Schreiben auch. Aber beim zweiten Mal ist mir der Text viel klarer geworden als beim ersten Mal, ist mir jetzt so aufgefallen, wo ich schon so ein bisschen wusste, in welche Richtung das geht. Also ich kann nicht sagen, dass ich das so ganz einfach zu lesen fand, weil doch manchmal recht viel in diesen einzelnen Sätzen drinsteckt.
Ja, das ging mir aber auch so. Und ich glaube, dass, also man muss natürlich sagen, dass jemand wie Nagel, ich weiß nicht, ob der noch das gleiche Maß an irgendwie Redigierung oder Feedback bekommt. Der ist ja so altgedient und ein so eminenter Riese in seinem Feld oder in den mehreren Feldern, die er über die Jahrzehnte hinweg bedient hat, dass vielleicht sowas wie, boah, das ist ein etwas meandernder langer Satz und der besteht quasi nur aus Substantiven, weiß ich nicht. Das sind so Sachen in den USA und in Großbritannien, kriegen ja zumindest an diesen ganz feinen Unis die Studis immer sehr, sehr viel engmaschige Betreuung und Feedback. Und da wird sehr viel Wert darauf gesetzt. Fast vielleicht sogar ein bisschen wieder in die andere Richtung ein zu viel, dass die Sätze sehr präzise und sehr kurz und wirklich parataktisch sein müssen. Also so, wie es im Deutschen wiederum häufig eigentlich als schlechter Stil gelten würde, dass eigentlich kein Satz eine ganze Zeile lang ist. So, das ist alles so ein bisschen, im Deutschen wirkt es dann fast so ein bisschen wie, es wirkt dann wie unreifer Stil, ne? Wie jemand, der vielleicht noch etwas jünger ist, schreibt und der nicht irgendwie mehrere Gedanken irgendwie in einen Satz unterbringt und die rechte Mitte findet. Aber also wie dem auch sei, es könnte sein, dass quasi der Stil von Nagel zu schreiben seinerseits fast ein bisschen nicht ganz im Zeitgeist mehr liegt. Aber darüber will ich mir jetzt kein Urteil anmaßen.
Ja. Es sind zwei Essays hier versammelt in diesem Buch und wir wollen die jetzt beide mal so ein bisschen besprechen. Der erste heißt auf Englisch Gut Feelings and Moral Knowledge und es geht quasi so um diese Frage, wo liegt eigentlich, sagen wir mal, unsere Begründung dafür, wenn wir einer von beiden ethischen Theorien anhängen oder Blickrichtung. Also es gibt ja einmal, wie wir wissen, die Deontologie, die, wie Nagel richtig bemerkt, einen furchtbaren Namen hat. Also wie wir da gelandet sind, dass wir das Deontologie nennen, ist irgendwie tatsächlich ein bisschen unschön. Also diese Idee, die wir von Kant kennen in der Ethik, dass wir sagen so, dass der Mensch an sich darf kein Zweck werden von jemandem oder hat einen Eigenwert und so. Also das Wichtigste ist quasi dieses Prinzip, sind diese Gesetze. Wenn wir das auf die Handlung beziehen wollen, dann würden wir nicht sagen, der Deontologie geht es nicht unbedingt um den Input direkt in die Handlung und nicht unbedingt um den Output, sondern um die Handlung selbst. Also ist Töten selbst schlecht? Ist Lügen selbst schlecht? Diese ganze Geschichte. Und dann die andere Sache, die Nagel beleuchtet, ist der Konsequenzialismus. Ich glaube, im Kopf sagt man ja meistens so, es gibt drei Sachen. Es gibt Tugendethik, es gibt Deontologie, es gibt Utilitarismus. Aber das stimmt ja nicht. Also eigentlich meinen wir Konsequenzialismus. Ne? Und Utilitarismus ist eine Ausformung des Konsequenzialismus. Der Konsequenzialismus sagt, naja, das, was hinten rauskommt bei der Handlung, das ist eigentlich das Interessante. Nicht jetzt die Handlung selbst und nicht, wie tugendhaft war die Person, die Handlung gemacht hat, sondern was kommt da eigentlich am Ende bei raus? Und Nagel sieht sich jetzt zwischen diesen beiden Strömungen und fragt sich so ein bisschen, wo kommt das denn eigentlich her, dass wir uns alle vielleicht auch so ein bisschen dazwischen sehen? Und das kennen wir ja, ne? Also wir kennen ja alle das Trolley-Problem zum Beispiel. Soll man irgendwie einen Menschen töten, um 10 zu retten? Und wenn man dann noch jemanden auf die Gleise schubsen muss, würde man das dann machen und so? Und dass das eine moralische Paradoxie ist, da sind wir uns wahrscheinlich alle bewusst. Es gab ja dieses auch Ferdinand von Schirach-Ding, da muss ich immer dran denken. Terror, ihr Urteil, wo das Flugzeug abgeschossen wird, um die Menschenmenge zu retten, dass wir da irgendwie so ein bisschen moralisch verwirrt sind, das können wir, glaube ich, alle nicht bestreiten. Und Nagel bringt einen anderen Fall rein, und zwar von einem Kollegen von ihm, fand ich irgendwie ganz interessant, dass das nicht so quasi eine namenlose Person ist, sondern er redet über den Philosophen Stuart Hampshire. Und der hat im Zweiten Weltkrieg mal einen Gefangenen verhören müssen. Und es war klar, dass dieser Gefangene getötet werden würde. Also der würde nicht aus diesem Verhör irgendwie lebend rauskommen. Und dann hat der Gefangene ihm aber gesagt, naja, ich würde schon gestehen, ich würde dir schon Sachen sagen, aber dann musst du sicherstellen,
garantieren
dass ich tatsächlich den Briten übergeben werde, das war in der französischen Gefangenschaft, dann erzähle ich dir was. Und da Stuart Hampshire aber schon wusste, der wird eh sterben, hat er jetzt ihn nicht belogen. Also er hätte ihm ja ganz klar sagen können, ja, na klar, das mache ich auf jeden Fall. Erzähl mir die Geheimnisse. Und dann, da der aber eh umgebracht werden würde, hat das ja quasi, sagen wir so konsequenzialistisch, wenn wir das so aufrechnen, ist da kein Problem, ist da quasi kein moralisches Problem, indem man sagt, na, das ist sowieso klar, diese Person stirbt sowieso, das haben wir schon auf der Outcome-Seite quasi ausgerechnet. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, eine Information, die weitere Leben retten könnte, aus dieser Person rauszubekommen. Und Hampshire hat das aber nicht gemacht. Und darum geht es jetzt in diesem Text quasi, dieses Gefühl, haben wir so eine Art deontologisches Gefühl, haben wir ein konsequenzialistisches Gefühl, woher kommen diese Gefühle und was heißt das eigentlich jetzt für uns? Und was Nagel so ein bisschen argumentiert, ist, dass es schon so wirkt für ihn, als wäre das Konsequenzialistische eher das Rationale, also das, wo die Vernunft angeschaltet wird, wo wir durchrechnen, wo wir sagen, nee, so müssen wir eigentlich leben, und als wäre das Deontologische eher so das Gefühlige, das wir irgendwie haben. Genau, darum geht es in diesem ersten Essay. In dem zweiten Essay geht es dann darum, ob es moralischen Fortschritt gibt, also was das eigentlich heißt. Aber da können wir vielleicht gleich zu kommen. Vielleicht gehen wir erstmal zum ersten Essay. Da sind ja noch viele, viele andere Sachen drin. Und ich kann schon mal sagen, ich finde, in beiden Essays kommen absolute Knaller-Ideen, Banger-Sätze, absolut krasse Fragestellungen, mit denen man wirklich aus diesen Essays rausgeht und sich fragt, aha, ist das nicht vielleicht wirklich so? Habe ich nicht vielleicht eine Lüge gelebt, aber habe ich das vielleicht nie so ganz so akzeptieren wollen, wie Nagel es hier eventuell anbringt? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen hinter die Paywall. Wenn ihr unser Gespräch darüber hören wollt, dann müsst ihr Geister finanziell unterstützen. Es geht auf steadyhq.com/geister. Dann könnt ihr die ganze Diskussion hören. Kommt auch auf unseren Discord-Server, wo ihr schon vorher uns Fragen schicken könnt zu diesen Texten oder eure Meinung. Okay, wir legen los.